Wohnung ist natürlich das Allerwichtigste.
Ja, aber das sind doch keine Mindeststandards.
Ankommen in Göttingen. Studierende und Geflüchtete berichten. Ein studentisches Radioprojekt über Geflüchtete und Willkommenskultur in Göttingen.
Hallo
und herzlich willkommen zur vierten Sendung der Sendereihe Ankommen in Göttingen – Geflüchtete erzählen.
Hier sind für Sie wieder Tomke
und Alice.
In der letzten Sendung ging es um das Leben von jungen Geflüchteten. In dieser Sendung beschäftigt sich der erste Beitrag mit dem Alltag von älteren Geflüchteten.
Hier sind es wieder ganz andere Hürden, die sich den Geflüchteten beim Ankommen hier in Göttingen in den Weg stellen. Welche das genau sind, erfahren Sie jetzt im Beitrag Alltag.
Sie machen das Schiff und sie fahren das Schiff von dieser Insel nach Makedonien. Sie hören Titanic. Das ist der Film. Titanic.
Hat sie das Lied gehört?
Ja. Sie sagt mir, unser Leben ist schwierig. Ja, stimmt. Nicht einfach.
Das Geräusch zu Beginn dieses Beitrages war der Motor eines Bootes, mit dem die syrische Familie Masin über das Meer geflohen ist. Die Flucht wurde mit der Videofunktion des Telefons aufgezeichnet und bei einem Gespräch mit mir abgespielt. Ein halbes Jahr lang sprach ich mit verschiedenen Menschen über deren Fluchterfahrung und das Ankommen in Deutschland. Ich heiße Lina Falivena und habe mich in unserem Lehrforschungsprojekt mit möglichen Lebensumständen von älteren Geflüchteten beschäftigt. Dafür habe ich verschiedene Gespräche geführt und unterschiedliche Menschen kennengelernt. Ich habe Familien in Unterkünften in Göttingen besucht, mit Sozialarbeiterin gesprochen und mich bei einer Alterswissenschaftlerin über meine Erfahrungen und Gedanken ausgetauscht. Die Definition von Alter und Altern sind unterschiedlich und kulturell geprägt. Das heißt, es ist eine gesellschaftliche Übereinkunft, was alt bedeutet. In Deutschland wird Altern meistens im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, dem Generationenvertrag und dem Pflegesystem genannt. Die Altersbilder unserer Gesellschaft orientieren sich vielmals noch an den sogenannten Defizitmodellen des Alterns aus der frühen Zeit der gerontologischen Forschung. Oft begegnen wir diesem undifferenzierten Bild, offen ausgesprochen oder in verdeckter Form. Alte Menschen sind jedoch verschieden und können nicht als homogene Gruppe wahrgenommen werden. So unterschiedlich wie die Altersbilder und Alterstheorien sind, sind auch die Situationen, in denen sich ältere Geflüchtete in Deutschland befinden. Unter 5% der Asylerstanträge werden von Menschen ab 55 Jahren gestellt. Ähnlich strukturiert sich auch der Altersdurchschnitt in Unterkünften für Geflüchtete in Göttingen. Nawel, die in der Verwaltung einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete arbeitet, spiegelt dies in einem Gespräch wider.
Wir haben ältere, aber tatsächlich dominieren die Jüngeren. Ist sicherlich für jedermann, der Zeit seines Lebens irgendwo verwurzelt war und mit angehendem Alter, dass man dann halt abrupt alles verlässt, glaube ich, muss wahrscheinlich doch schon schwieriger sein, weil man einfach in einem anderen Lebensstadium ist, wo man vielleicht denkt, jetzt genieße ich einfach mein hohes Alter, ne, so als Respektperson um mich herum, die Enkelkinder, oder vielleicht kann ich noch irgendwie das ein oder andere Ziel erreichen und dann halt und muss jetzt nicht irgendwie komplett mein Leben auf den Kopf stellen, weil das ist es ja.
Die meisten zum Thema Migration und Alter durchgeführten Untersuchungen beziehen sich vor allem auf die Gruppe der Arbeitsmigrantinnen der Mittelmeerländer, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Deutschland gekommen sind. Noch bis zum Ende der 90er Jahre wurden ältere Migrantinnen also kaum von Wissenschaft und Politik wahrgenommen. Durch einen höheren zahlenmäßigen Anteil Älterer in der Gesellschaft und durch die häufig prekäre Lebenslage wächst langsam ein Interesse an dieser Gruppe. Vor diesem Hintergrund stelle ich Fragen nach dem Altsein und Altwerden. Wie ist es, als älterer Mensch zu fliehen? Und mit welchen Aufnahmebedingungen und Lebensumständen werden Geflüchtete konfrontiert? Dieser Radiobeitrag versucht, einen Einblick zu geben. Durch Ausschnitte in konkrete Lebenslagen, durch einzelne Geschichten von verschiedenen Menschen. Dabei begleiten sie insbesondere die Erzählungen von und über zwei verschiedene Frauen, Frau Masin und Frau Preci. Beide sind mit ihren Familien nach Deutschland geflüchtet. Mit welchen Gedanken setzen sich Menschen in der dritten Lebensphase in Deutschland auseinander? Die Alterswissenschaftlerin Bettina Wichers versucht, die Lebensphase nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zusammenzufassen.
Ja, wo es viel um die Verluste eben geht, die jetzt antizipiert werden, so, und das Loslassen geht, einerseits Verpflichtungen oder also auch die Hoffnungen und Wünsche, die noch so an Kinder und Enkelkinder gerichtet werden, und andererseits aber eben auch das Austarieren auf dieses Stück eigene Leben. Das merke ich gerade in dieser Altersgruppe ganz stark. Die Träume, die noch belebt werden, und die Dynamik, die in den Partnerschaften dadurch entsteht. Also ich denke, das muss man auch wieder differenzieren. Du musst immer gucken, sind die Leute in der Partnerschaft oder leben sie alleine? Das verändert den Umgang mit dem Altern anscheinend signifikant. Mit hohen Erwartungen, was man in der Zeit bis dahin alles machen kann, und andererseits aber eben auch ganz viel Ängsten, die Verdrängung verursachen vor dem, was passiert. Also diese ganzen Verlusterfahrungen, die wollen nicht angeguckt werden. So, ich denke, das ist das, was dieses dritte Lebensalter kennzeichnet.
Im Diskurs über die sogenannte Integration von Geflüchteten werden zwei Elemente besonders hervorgehoben: der Spracherwerb und die Teilhabe am Arbeitsmarkt. Dementsprechend haben sich verschiedene Projekte und Hilfsangebote gegründet. Silvia Schmidt, Mitarbeiterin in einem Projekt für Geflüchtete, verhilft bei der Integration in Beschäftigungsverhältnisse.
Also ich würde erstmal sagen, die grundsätzliche Idee ist, dass Arbeit einen sehr großen Lebensraum umfasst, sehr wichtig ist für nicht nur die Lebensunterhaltssicherung, sondern auch eine hohe Akzeptanz findet bei den Flüchtlingen, um auch in Kontakt zu kommen. Also Arbeit ist ein großer Zeitraum, bestimmt sehr viel strukturiertes Leben, fördert einen geregelten Lebens- oder Tagesablauf, fördert ein großen Selbstwert. Also in Deutschland hat Arbeit tatsächlich auch einen Stellenwert, der stark die Identität und die Individualität einer Person mitbestimmt. Man fragt ganz häufig, was machst du denn? Und bezieht sich dabei in erster Linie auf Arbeit, Ausbildung, Studium. Aber das ist auch für die Flüchtlinge so. Also sie selber ganz oft eben aus der Arbeitswelt kommen, gearbeitet haben, Arbeitsbezüge haben und so schnell wie möglich hier wieder arbeiten wollen und oft nicht verstehen, wie kompliziert der Weg dahin ist.
Die Flüchtlingssozialarbeiterin Larissa Hof hat eine sehr ähnliche Einschätzung.
Ja, definitiv. Also ich meine, das ist in Deutschland ja generell schon eigentlich vorprogrammiert, dass das soziale Umfeld sich aus dem Arbeitsumfeld herauskristallisiert. Und ich glaube, diesen Fokus der deutschen Gesellschaft, den lernen die Flüchtlinge auch recht schnell kennen und passen sich da an, beziehungsweise übernehmen das dann natürlich.
Arbeit wird hohe Bedeutung zugeschrieben. Arbeit soll als tragendes Element bei der Integration dienen, als Schlüssel für soziale Kontakte fungieren und das Selbstwertgefühl der Zuwanderer und Zuwanderinnen stärken. Es wird angedeutet, dass Arbeit wieder Normalität und Perspektive in den Alltag bringen kann. Wie wichtig eine Erwerbstätigkeit auch für das eigene Asylgesuch ist, zeigt die Geschichte der Familie Preci aus dem Kosovo. Frau Preci ist mit über 65 Jahren geflohen. Mit ihrem Sohn, ihrer Schwiegertochter und drei Enkeln.
So, Vater, Mutter, die Oma war die Mutter des Vaters und eben drei Kinder. Dann haben die ganze Zeit da geduldet, gelebt, waren dann, kennengelernt haben wir die 2009, als es darum ging, dass dieser Paragraph 104, den gab es damals, Paragraph 104 Aufenthaltserlaubnis zur Probe. Und über diesen Paragraph 104 sollten die eben in die Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 23 kommen. Eben das ist Aufenthalt für Leute, die eben arbeiten, ihren Lebensunterhalt selbstständig sichern. Und der Vater, der war dann da sozusagen auf dem Weg dazu, Er war da ganz gut dabei, hat zu der Zeit ganz, ganz viel gemacht mit Deutsch lernen und Bewerbungen schreiben und Praktika hier, Praktika da. Und dann im Jahr 2010, im Juni 2010, ist er dann plötzlich verstorben. Auf dem Sofa eingeschlafen, neben seiner Mutter liegend. Und die jüngste Tochter hat ihn tot gefunden. Und damit ist bei der Familie ganz viel zusammengebrochen. Mit ihm zusammen hatten die eine Chance, diesen 23 zu kriegen, diesen Park nach Aufenthaltserlaubnis zu kriegen. Aber ohne ihn nicht mehr. Und dann waren die in der Trauerzeit. Und dann kam dann ein Abschiebebescheid, dass sie eben in den Kosovo zurück sollen. Während die waren wirklich mittendrin in der Trauerzeit. Und dann ist es ja immer so, dass diese Abschiebebescheide, die kommen meistens freitags. Und dann kannst du nichts unternehmen, weil kein Anwalt hat am Samstag oder Sonntag und die Abschiebetermine sind dann meistens auf Dienstag terminiert.
Der durch die Flucht ausgelöste Stress kann sich gesundheitsbelastend auswirken. Auch negative und einschneidende Lebensereignisse oder Verluste manifestieren sich in Krankheiten. Bei Frau Pretschis Schwiegertochter wurden starke Depressionen diagnostiziert. Nach dem Eintreffen des Abschiebebescheids wurde sie als suizidgefährdet eingestuft und in eine Fachklinik eingewiesen.
Und dann blieb nur noch die Geschwister und Oma eben, die auf eben aufpassen konnten. Und die Oma war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch schon krank. Also körperlich krank. Die hätte eigentlich selber in die Klinik ins Krankenhaus gemusst. Ist dann aber nicht ins Krankenhaus gegangen, weil sie gesagt hat, ja, wenn ich jetzt auch noch ins Krankenhaus gehe, wer soll denn dann auf das Kind aufpassen? Die Familienoberhauptrolle hat sie übernommen. Und ich meine, die war genauso in der Trauer. Die war krank, die war alt, da schon 74 halt, den Sohn gerade verloren. Also die Einzige, die irgendwie, die ihre eigenen Bedürfnisse auch zurückgestellt hat, total zurückgestellt hat, die war da richtig krank.
Am selben Tag reichte die Anwältin der Familie Klage gegen den Abschiebebescheid ein.
Die hat dann Klage eingereicht, Eilantrag beim Gericht und hat vom Verwaltungsgericht auch grünes Licht gekriegt, also einen positiven Bescheid gekriegt. Verwaltungsgericht hat gesagt, nee, Mutter ist in der Asklepios-Klinik, ist in der Psychiatrie und wir können jetzt nicht die auseinanderreißen und Mutter bleibt in der Klinik und der Rest wird abgeschoben, es geht nicht. So, das war die Begründung vom Verwaltungsgericht, warum sie gesagt haben, nee, der Abschiebebescheid muss zurückgenommen werden. Und dann ist der Landkreis Göttingen aber in Berufung gegangen und hat begründet, dass das 10-jährige Kind ja vom Jugendamt in Obhut genommen werden kann und dann ja die ganzen Erwachsenen, Oma und die beiden älteren Geschwister, alle abgeschoben werden können. Dem ist aber das Oberverwaltungsgericht Gott sei Dank nicht gefolgt. Die fanden das genauso hirnrissig wie ich. Also völlig menschenverachtend eigentlich. Es ist eben abgelehnt worden, aber das war dann alles am Dienstag. Also an dem Tag, an dem die Abschiebung stattfinden sollte, passierte das alles. Also es ist eigentlich, gerade diese Geschichte, die zeigt sehr viel auf, was krankt an unserem Ausländerrecht.
Die fürsorgenden Aufgaben, die Frau Pretsch übernehmen konnte, verliehen der verbliebenen Familie ein Stück von Unabhängigkeit und Stabilität. Diese Form der Verantwortlichkeit treten nur selten an das Licht gesellschaftlicher Gespräche. Und doch wurde das Thema der Selbstständigkeit und Stärke bei meinen Gesprächen immer wieder benannt. Bettina Wichers, Gerontologin und Coach, fasst diese Fähigkeiten zusammen.
Ich glaube, das hat also auch etwas mit dem Vertrauen ins Leben an sich zu tun. Ich denke, das ist eher eine Persönlichkeitseigenschaft, die dahinter steckt. Und vielleicht auch eine spirituelle Verwurzelung, also Menschen mit spirituellen Wurzeln und die einfach eine Hoffnung in die Sinnhaftigkeit des Lebens haben, überstehen derartige Krisen meiner Erfahrung nach besser. Wenn es tatsächlich sehr materialistisch oder so angelegt ist und hedonistisch, dann ist die Verzweiflung und auch der Leidensweg einfach ganz anders. Also es ist dann ist es, dann hängen die Leute in der Opferrolle und bleiben da auch lange drin.
Frau Masin ist mit ihren erwachsenen Kindern geflohen. Vor dem Krieg lebte sie in Damaskus und arbeitete dort als Lehrerin. Sie erzählt mir, dass ihr die Ausflüge mit ihren Freundinnen fehlen. Sie vermisst das Getümmel in der Großstadt, auf Märkten einkaufen gehen zu können, spontane Unterhaltungen zu führen. Zu ihrem Mann hat sie schon seit über 25 Jahren keinen Kontakt mehr. Jetzt lebt sie in Göttingen in einer Gemeinschaftsunterkunft. Sie strukturiert ihren Alltag so gut wie möglich, hält die anderen Bewohnerinnen auf Trab und kümmert sich um deren leibliches Wohlergehen.
Sie hat normalerweise die Kurs fangen von 1, 13 Uhr bis 6:30. Dann waren sie fertig von dem Kurs, kommen zurück nach Hause und essen mit der Familie. Dann machen, diskutieren mit der Familie, sprechen.
Fashion Machine Kleidung.
Ja.
Back in صنع ايديا وحياة عينيا.
Sie meistern mit Kochen, mit allem. Und sie immer machen selber. Sie immer machen das selber und alleine. Aber von ganz Familie. Mhm. Und von den Nachbarn auch.
Ja.
Und ich bin auch Nachbarin.
Das ist gut.
Neben ihrem mittlerweile sehr strukturierten Tagesrhythmus hat Frau Masin noch eine weitere Aufgabe inne. Sie ist Flursprecherin in ihrer Gemeinschaftsunterkunft.
Das sind so wirklich Vorzeigedamen. Ne? Die eine arabisch sprechende ist Flursprecherin in dem Gang und wirklich, die macht das schon seit, ich glaube, die kam nachdem die Notunterkunft geöffnet hatte, eineinhalb Monate später ungefähr. Und hat dann halt den Posten bekommen und seitdem zieht sie es auch wirklich durch und es ist einfach toll. Die mit Händen und Füßen erklärt sie es den Leuten, wenn sie natürlich nicht dieselbe Sprache sprechen und hat da wirklich den Hut auf und macht gute Arbeit, kriegt auch den Respekt. Also sie ist halt einfach, also sie strahlt das irgendwie aus und hat es so irgendwie in sich. Aber auch wirklich eine sehr amüsante Dame, ganz charmant und sie fühlt sich zum Beispiel sehr wohl. Also da haben wir wirklich in einem Gang zwei ältere Leute, die blühen auf, ziehen die jungen Leute auch irgendwo an sich heran. Also ja, die können halt wirklich gut auch an die Leute herantreten, an die Jüngeren, denen Informationen geben, sie belehren vielleicht auch irgendwo, unterrichten, mitziehen lassen und das ist toll. Das ist toll. Ne? Und wir wollen es gar nicht missen. Also der Gang ohne die beiden Damen ist so, ja, ist für uns nicht vorstellbar. Da sehe ich halt einfach, wie viel Stärke von diesen Frauen, also unabhängig von Frauen, von diesen Persönlichkeiten einfach ausgeht. Also die haben einfach Personality. Da kann sich der ein oder andere halt eine kleine Scheibe von abschneiden.
Ein weit verbreiteter Wunsch vieler älterer Menschen ist im Alter zu Hause und in einer vertrauten Umgebung zu wohnen. Dieses Bedürfnis muss von den meisten älteren Geflüchteten zunächst aufgegeben werden. Ein dänisches Sprichwort lautet, Alter ist ein trauriger Reisebegleiter. Hallo und willkommen zurück zum Beitrag Alttag, in dem ich Ausschnitte aus meinen Forschungsergebnissen über ältere Geflüchtete in Göttingen präsentiere. Kurz nachdem Frau Pretschys Schwiegertochter aus der Fachklinik entlassen wurde, wurde Frau Pretschi selbst zunehmend krank. Anfänglich mehrheitlich altersbedingte Erkrankungen entwickelten sich zu einer schweren Demenz. Die verbliebenen Angehörigen versuchten Frau Pretschi zu pflegen, solange es ihnen möglich war. Erkrankte Personen in eine Pflegeinstitution unterzubringen, ist für Angehörige immer eine schwere Entscheidung, die selten leichtfertig getroffen wird. Vor allem bei Menschen, denen familiäre Verbindungen wichtig sind und die negative Erfahrungen mit deutschen Behörden und Institutionen gemacht haben, ist dieser Schritt sehr schwierig.
Und ich denke, diese überhaupt Professionalisierung von verschiedenen Lebensbereichen bei uns, also dass es sowas wie Altenpflege, Krankenpflege, entsprechende Einrichtungen gibt, entlastet Familien, also wenn man den Zugang dazu findet, und ist durchaus auch willkommen. Es ist erstmal komisch, dass es sowas gibt. Und viele sagen auch, wieso, die Deutschen geben ja ihre Leute in Altersheime, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen bei uns. Aber wenn man das dann doch kennenlernt oder so, sieht man, dass es gar nicht so schlecht ist, dass es also wirklich Vorteile gibt und dass es Möglichkeiten des Zugangs gibt. Und ich glaube, das Ganze ist ja, also, wenn man das Wort Integration benutzen will, ist es ein sehr, sehr langfristiger Prozess. Also im Asylbewerberleistungsrecht sind ja zum Beispiel chronische Krankheiten, werden auf Minimalversorgung versorgt und es ist halt auch nicht möglich, jetzt sich wirklich gesundheitlich zu sanieren zu lassen.
Und die Oma ist immer mehr dement geworden. Also wir hatten mehrfach dann Krisengespräche, Familienkonferenzen da in der Familie, wirklich ganz oft. Am Anfang haben sich alle überhaupt nicht vorstellen können, dass die Oma mal in irgendein Pflegeheim oder sowas geht, sondern wir sind doch eine Familie und wir kümmern uns um die Oma und auf gar keinen Fall, das geht die Oma in ein Pflegeheim. Irgendwie geht gar nicht. Und anderthalb Jahre später waren alle total froh, weil es echt nicht mehr ging.
Einige Pflegeeinrichtungen sind schon auf interkulturelle Pflege eingerichtet. Oftmals fehlt es aber noch an geschultem Personal. In Göttingen gibt es zahlreiche Hilfsangebote für Menschen mit altersbedingten Erkrankungen sowie zur kultursensiblen Pflege. Der Zugang zu diesen erweist sich aber für viele Geflüchtete als schwierig. So auch bei Frau Pretschi und ihrer Familie.
Ich habe versucht, sie in Therapie zu bringen. Das scheiterte an Kosten. Das Sozialamt hat tierischen Nerv veranstaltet mit Kosten für Psychotherapie, Therapiekosten. Musste Therapiekostenantrag für sie stellen und dann wurde das abgelehnt und dann wurden die Dolmetscherkosten abgelehnt und dann wurden die Fahrtkosten abgelehnt und dann musste ich in Widerspruch gehen und bla bla. Also es war irgendwie ein langes Heckmeck mit Gesundheitsamt und allem drum und dran. Das hat sich alles so lange hingezogen, dass sozusagen in die Krankheit gegangen ist. Hätte die vorher schon eine regelmäßige Therapie gekriegt, glaube ich, dass man da was hätte abfangen können. Und das hatte ganz viel mit dem Tod ihres Sohnes zu tun und dass das für sie war das natürlich auch ein totaler Schock. Ich meine, der ist neben ihr liegend gestorben. Und dann sie hatte noch eine Tochter im Kosovo und die ist, ich glaube, ein Jahr später gestorben. Im Kosovo und sie konnte sich nicht von ihr verabschieden, weil sie eine Duldung hatte. Sie konnte das Land nicht verlassen. Und dann waren da noch so alte Sachen. Also die hat während des Zweiten Weltkriegs, da war sie Kleinkind, ist vor ihren Augen ihr Vater erschossen worden von den, ich glaube, deutschen Besatzern. Ja, und dann halt der Kosovo-Krieg, der das alles wieder hochgeholt hat, die Flucht hierher. Das hat sie alles irgendwie aber noch überstanden. Also jedenfalls war sie dann, also es war schon wirklich tragisch mit anzugucken, wie diese alte Dame dann da ins Pflegeheim gekommen ist und in dem Pflegeheim dann eigentlich völlig vereinsamt ist. Und im Pflegeheim konnte niemand Serbokroatisch. Das heißt, sie konnte da eigentlich mit niemandem sprechen und hat kaum Besuch gekriegt. Sie hat zwischendrin immer gesagt, dass sie nach Hause will, also dass sie zurück will in Kosovo, nach Hause will, dass sie da begraben werden will und dass sie da sterben will. Und immer wenn ich dann nachgehakt habe, war dann so, wovon soll sie denn da leben? Sie kann, da ist keine Familie mehr, da, ne, ihr Herz zieht sie da zwar hin, aber wovon soll sie da leben? Ist sie im Pflegeheim gestorben, aber halt wirklich einsam und allein und geduldet, nach wie vor mit Duldung. Sie hat trotz der Demenz und trotz aller Erkrankungen keinen Aufenthaltstitel gekriegt. Bis zu ihrem Tode nicht. Aber weil sie halt von Sozialhilfe leben musste und einfach schlicht und ergreifend zu alt und zu krank war, um zu arbeiten, und der Aufenthalt aber nur für Leute war, die eben ihren eigenen Lebensunterhalt sichern, war für sie überhaupt nie eine Chance. Dass so alte Leute, weißt du, dass es auch da nur um Verwertbarkeit geht, weißt du, so, dass nur wer seinen Lebensunterhalt sichern kann, darf hier bleiben, so.
Auch Frau Masin hat Flucht- und altersbedingte Krankheiten zu erleiden. Dabei erfährt sie viel Unterstützung von ihrer Familie. Mit den Ärzten in Göttingen hat sie bisher gute Erfahrungen machen können.
Ja, sie hat mir erzählt, er hat ein Problem mit dem Herz, aber gibt keine Diagnose, okay. Was ist passiert.
من الحرب بسوريا صار ما فيني شيء.
Yeah.
مثل الحصان بتعرف؟ يعني الواحد درس بقوة ورجع بأقوى.
Yeah.
والله ما فيني شيء، بس من الحرب بسوريا خوفي على أولادي ياخذوه. صابني سكري وقلبي، ما فيني شيء.
صحيح. يا من ديزا بروبليم فاهمين زايد دي الكريج ان زير اذا تكون في عنا يا زايد كم في عنا بيزيكس يا ابا زي وارن زي شون زي اشترك اربايتن غانز تا غانز وخا كان بروبليم غانز مراته ابا زايد كريج بسويت زي هاتا بروبليم اما دين كينو بار دي فاميليا دي كندر باس مارك.
Viele meiner Gesprächspartnerinnen plädieren dafür, dass eine Lebenssituation viel mit der eigenen Einstellung zu tun hat. Andererseits hat sich in den Unterhaltungen aber immer wieder herausgestellt, dass das bestehende System ausbremsen und einengen kann, abhängig macht und diejenigen mit einer höheren Produktivitätsleistung manchmal bevorzugt. Aber nicht nur das Asylsystem, sondern auch infrastrukturelle Bedingungen können entscheidend für ältere Menschen sein. Dabei beschäftigt das Thema der Mobilität und der Infrastruktur nicht nur geflüchtete ältere Menschen. Eine gute Erreichbarkeit von Geschäften, öffentlichen Verkehrsmitteln, Ärzten und Ärztinnen und barrierefreie Zugänge werden in der Diskussion um das Wohlbefinden Älterer in Deutschland oft angesprochen.
Also tatsächlich bin ich der festen Überzeugung, dass viele der Sachen, die gemacht werden müssten, wären kein spezielles Problem von geflüchteten älteren Menschen. Mhm. Also nehmen wir jetzt mal das, was ich gesagt habe mit der Mobilitätseinschränkung. Ich finde, das ist ein Problem, was ja generell angedacht werden muss, wo es ja auch eigentlich gute Konzepte zu gibt, das zu durchbrechen, sei es Bürgertaxi oder was auch immer, wo man einfach dann Strukturen, vielleicht auch selbstgemachte Strukturen entwickelt, um das Problem aufzuheben.
Silvia Schmidt erinnert sich dabei an einen besonderen Fall.
So, ich kann aus der Vergangenheit berichten, dass auch die dezentrale Unterbringung Probleme aufweist. Also im ehemaligen Landkreis Northeim war es sehr unglücklich, eine alleinreisende ältere Dame in Sorge unterzubringen, wo nicht mal ein Geschäft im Dorf ist. Ich glaube, man braucht mindestens ein Umfeld, in dem Basislebensversorgung möglich ist und auch Zugang zu Bildung ermöglicht ist. Und wenn das nicht vor Ort gegeben ist, dann muss eben ordentlich investiert werden in Infrastruktur oder Mobilität, damit ich dann diese Dinge erreichen kann.
Aus alterswissenschaftlicher Sicht werden diese Überlegungen ebenfalls aufgegriffen.
Du musst eigentlich jedes Mal so viele Perspektiven berücksichtigen. Ja? Geschlecht, finanzielle Situation, Kultur natürlich, Rahmen, in dem du lebst du in, wohnst du in Krone Süd oder hier im Ostviertel, ja? Hast du Zugang zur Senioren-Uni? Hast du überhaupt eine Idee davon? Oder ist dein Spaziergang, der einzige Spazierweg, den du hast, irgendwie von Unrat und Müll übersät? Also das macht natürlich auch vieles aus.
Die Ausgliederungstheorie ist eine Theorie in der soziologischen Altersforschung. Sie versucht zu erklären, aus welchen Gründen ältere Menschen aus sozialen Beziehungen ausgeschlossen werden. Die Ursachen sind das Ausscheiden aus dem Arbeitsbereich, Veränderungen in der Familie, ein ungünstig situiertes Wohnumfeld und die Unterbringung in einem Pflegeheim. Diese Themen wurden auch in meinen Gesprächen aufgegriffen und in diesem Beitrag eingebracht. Bis Anfang der 2030er Jahre wird eine Zunahme von älteren Menschen unter den Migranten und Migrantinnen auf 15% erwartet. Die bestehenden Strukturen zu optimieren, wird eine zukünftige Aufgabe der Gesellschaft sein. In diesem Beitrag wurde von Problemlagen älterer Menschen gesprochen. Es soll nicht die Vorstellung eines defizitorientierten Altersbildes verstärkt werden. Vielmehr zeigt sich, dass das Lebensalter ein soziales Merkmal ist. Es entscheidet über die Chancen, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Nachdem wir nun schon einiges über den Umgang mit Geflüchteten, die einen besonderen Schutzbedarf haben, erfahren konnten, den Minderjährigen, den Älteren, bleiben wir dieser Linie weiterhin treu.
Wir betrachten nun die LSBTIQ-Geflüchteten in dem Beitrag Empowerment, Partizipation und postmigrantische Perspektive. Die Vernetzungsstelle für die Belange von LSBTIQ-Geflüchteten in Hannover stellt sich vor.
Die Fluchtbewegungen der vergangenen beiden Jahre sind an vielen Menschenrechtsorganisationen, die für die Rechte von Schwulen, Lesbischen, Bisexuellen, Trans- und Interpersonen, also zusammengefasst LSBTIQ oder queeren Personen, kämpfen, nicht unbemerkt vorübergegangen. Sie haben viele Menschen dazu bewegt, sich mit der Situation von Geflüchteten auseinanderzusetzen und sich in die entstehende Willkommenskultur einzubringen. In kurzer Zeit sind viele Projekte und ehrenamtliche Gruppen entstanden, die Geflüchtete in ihrem Ankommen in Deutschland unterstützen wollen. Doch mittlerweile ist die große Euphorie über die deutsche Willkommenskultur, welche noch im Jahre 2015 zu spüren war, verebbt. Gegenwärtig herrscht ein veränderter Umgang mit den Themen Flucht und Migration. Nicht zuletzt seit den Ereignissen in Köln zu Silvester 2015 und dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember 2016 haben sich die öffentlichen Debatten verändert. Flucht und Migration werden nun noch stärker als zuvor mit potenzieller Gefahr und diffuser Terrorangst verknüpft. Das spiegelt sich vor allem in der Asyl- und Migrationspolitik wider.
Auf bundespolitischer Ebene werden Asylrechtsverschärfungen und Pakete durchgewinkt. Im Vorwand der Sicherheit und der Terrorbekämpfung werden das Recht auf Asyl und Schutz für Geflüchtete drastisch beschnitten. Immer mehr Länder werden als sichere Herkunftsländer deklariert. Geflüchtete werden je nach ihrer Bleibeperspektive in Massenunterkünften untergebracht, schnellere Asylverfahren werden durchgeführt, Massenabschiebungen werden eingeleitet und mittels der genannten Ereignisse zu legitimieren versucht. Diese Gesetzesänderungen haben einen enormen Einfluss auf die Lebenssituation von Geflüchteten in Deutschland. Insbesondere für LGBTIQ-Geflüchtete bedeuten diese gesetzlichen Veränderungen ein erschwertes Ankommen und Leben in Deutschland.
Ihre sexuelle Orientierung oder ihre geschlechtliche Identität spielen auf allen Ebenen eine entscheidende Rolle. Sie sind meist Auslöser für Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen in den Herkunftsländern. Trotzdem werden im Rahmen des Asylverfahrens geschlechtsspezifische Fluchtgründe nicht ausreichend berücksichtigt. Auch Verfolgung und Diskriminierung aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität wird in den Entscheidungsprozessen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge nicht ausreichend beachtet. Dabei ist eine Anerkennung von Asyl aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 möglich. Alle LGBTIQ-Personen können wegen Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe als Flüchtlinge anerkannt werden. Kadir Özdemir von der Vernetzungsstelle für die Belange von queeren Geflüchteten berichtet, dass LGBTIQ-Geflüchtete immer wieder Ausgrenzung und Diskriminierung erfahren, sowohl während der verschiedenen Schritte des Asylverfahrens als auch aufgrund von Unterbringungskonzepten oder auch im alltäglichen Umgang mit lokalen Ausländerbehörden. Aus diesen Gründen gibt es die Vernetzungsstelle für LGBTIQ-Geflüchtete in Hannover, wo man sich Rat und Unterstützung holen kann. Auch für diesen Radiobeitrag haben wir ein Gespräch mit Kadir Özdemir geführt, um ein Bild über die Fluchtgründe, die Lebenssituation von LGBTIQ-Personen in den Herkunftsländern und über die Anerkennungspolitiken für queere Geflüchtete hier in Deutschland zu bekommen.
Die Arbeit der Vernetzungsstelle adressiert in erster Linie an LGBTIQ-Geflüchtete selbst. Doch gleichzeitig ist sie Ansprechpartner für Behörden und hiesige queere Strukturen, die haupt- und ehrenamtlich mit Geflüchteten arbeiten. Die Aufgaben der Vernetzungsstelle reichen von juristischer Beratung und Unterstützung im Rahmen des Asylverfahrens über Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Angeboten, die nicht problemorientiert sind, sondern der Freizeitgestaltung dienen. So gibt es beispielsweise in Hannover jeden Mittwoch ein Treffen mit der Gruppe Queer Refugee Support. Alle 3 Monate gibt es eine Party, die vorrangig von queeren Geflüchteten und ihren Freundinnen organisiert wird. Weiterhin gibt es jeden Monat in den Räumen des queeren Zentrums Andersraum ein Brunch, um die Angebote der LGBTIQ-Szene populärer zu machen. Seit Sommer 2017 gibt es in Hannover zusätzlich einen Deutschkurs, der speziell für LGBTIQ-Geflüchtete angeboten wird.
Die Schlagworte, welche alle Angebote der Vernetzungsstelle vereinen, sind Empowerment, Partizipation und eine postmigrantische Perspektive. Kadir Özdemir versucht, diese Schlagworte in seiner Arbeit zu berücksichtigen. Im Gespräch verdeutlicht er, warum es so wichtig ist, diese Schlagworte mit Leben zu füllen und Angebote aus einer postmigrantischen Perspektive zu schaffen.
Also ich glaube, da muss man halt irgendwie über Flucht hinausgehen, sondern sich dann die Einwanderungsgesellschaft oder die vielfältige Gesellschaft insgesamt mal anschauen, was dann mit der Arbeitsmigration von 1955 bis jetzt dann begonnen hat. Ich benutze auch bewusst immer das Wort Arbeitsmigration und nicht die Gastarbeiterinnen. Das war so ein Unwort, was überhaupt nicht der Sache entsprochen hat. Die Menschen, die kamen, waren Arbeitsmigranten. Man hat Arbeitskräfte gewollt und daraus hat sich dann gewollt oder ungewollt die gesellschaftliche Vielfalt von heute dann zum größten Teil abgeleitet. Mir geht es darum, diese Realität als solches einmal anzuerkennen und darauf basiert dann zu arbeiten. Und mir geht es auch darum, dass man gesellschaftliche Zustände nicht immer mit einem Defizitblick betrachtet, Das passiert jetzt gerade bei Geflüchteten. Und die Flüchtlingspolitik hat in den letzten Jahren die Integrationsdebatten oder überhaupt dann die Migrationspolitik sehr stark bestimmt. Und die Parolen, die da gefallen sind, wieder Integration. Das heißt, wir sind zurückgefallen von Partizipation zu Integration. Und wir sind zurückgefallen von Chancengleichheit in der Gesellschaft oder Hürden abbauen zu Bringschulden. Das heißt, es muss wieder Sprache erlernt werden, es müssen wieder Gesetze, Werte und Normen erlernt werden, Verhaltensregeln müssen erlernt werden. Und das stimmt erstmal auch. Natürlich ist Sprache enorm wichtig für die Partizipation in einer Gesellschaft. Was aber dann nicht gesagt wird, ist, wenn Menschen diese Lücken aufgearbeitet haben, sehr schnell dann an gläserne Wände dann gestoßen wird. Denn ich als jemand mit Migrationshintergrund, der schon seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, weiß, dass wenn man die Sprache erlernt hat, wenn man Bildungsabschlüsse gemacht hat, wenn man Berufsqualifikationen erworben hat, man an gewissen Stellen trotzdem nicht vorankommt. Und dann kommen wir auf die Aufnahmegesellschaften, wie sie sich versteht, ob sie sich dann wirklich als Einwanderungsland versteht, ob sie dann wirklich dann zur Aufnahme bereit ist, ob sie wirklich Qualifikationen dann anerkennt. Ich glaube, wir sind noch eine Gesellschaft, auch wenn jetzt vermehrt das Wort Einwanderungsgesellschaft dann fällt, man sich dann weniger davor scheut, was man bis 98 getan hat, also sehr, sehr lange hat man sich aktiv geweigert, als Einwanderungsland sich zu bezeichnen und so, sich zu verstehen, sind wir jetzt in der Auseinandersetzung. Das heißt, dieses Bewusstsein, Einwanderungsland zu sein, ist noch nicht bei den Behörden angekommen, noch nicht bei den Lehrerinnen angekommen, noch nicht bei der Polizei angekommen. Und das ist aber Voraussetzung. Das heißt, wir müssen eigentlich wissen, wer wir sind. Noch habe ich das Gefühl, wir wissen nicht, wer wir sind. Wir haben noch nicht verstanden, dass Migration und Vielfalt ein unverrückbarer und selbstverständlicher Teil der Gesellschaft ist, dass wir das als eine Selbstverständlichkeit dann jetzt betrachten und hier und da einfach Bedarf analysieren und dann zusehen, wie wir dann schnellstmöglich eine Partizipation und Augenhöhe erstellen. Also Empowerment ist ein Schlagwort, was auch relativ häufig im Zusammenhang mit Migration und Flucht benutzt wird. Für mich persönlich ist Empowerment ohne Beteiligung, ohne Partizipation nicht möglich. Das heißt, zu schauen, welche Potenziale haben die Menschen, die zu mir kommen, was können sie, was wollen sie, welche Interessen haben sie, damit auch ihre Interessen mit einbezogen werden und nicht Angebote an ihren Interessen vorbei konzipiert werden. Das ist etwas, was prozesshaft ist, also was sich dann irgendwo entwickeln muss und was dann auch von den Beteiligten selbst lebt. Empowerment bedeutet auch, dass man Ressourcen und Positionen auch teilt. Daher haben wir dann auch schnellstmöglichst geschaut, dass wir jemanden, der Lust hat und Fähigkeit mitbringt und in diesem Bereich auch arbeiten möchte, zu finden mit eigener Fluchterfahrung. Das haben wir dann auch geschafft. Wir haben einen marokkanischen Geflüchteten in der NVBF, der dann Gruppen betreut, der Veranstaltungen mitkonzipiert, der immer seine eigene Perspektive mitbringt, der aber auch eine bezahlte Stelle hat. Das ist dann auch ganz wichtig, dass dann Geflüchtete in sehr vielen Einrichtungen einbezogen werden, sollen mal schnell übersetzen, schnell mal jemanden begleiten, aber da wird auf eine reine Ehrenamtlichkeit gesetzt und Positionen, insbesondere bezahlte Positionen, werden selten an die Zielgruppe selbst vergeben. Darüber hinaus ist einfach dann wichtig, dann zu schauen, was jetzt gerade aktuell anliegt. Also mal ist es dann so, dass da etwas Rechtliches, etwas Privates, etwas in der Gesellschaft anliegt. Und das versuchen wir entsprechend mit den Beratungsstrukturen, die es bereits in Niedersachsen gibt, dann in Kooperation aus der Welt zu schaffen. Also vielleicht so ist es dann halt eingebettet in ein Gesamtverständnis. Das heißt, wenn Menschen zu uns kommen und wir von ihnen Sprachkenntnisse verlangen und das Erlernen von bestimmten kulturellen Eigenheiten und Werten und Normen, warum tun wir das? Also mit welchem längerfristigen Ziel wollen wir das? Also wie weit soll sich jemand dann integrieren und kriegt er dann am Ende seine integrierten Ansprüche? Solche Fragen muss man einfach mitbedenken, also wenn man halt ganz viel Integration dann einfordert.
Und wie gestaltet man die Angebote derart, dass sie von der Zielgruppe genutzt und weitererzählt werden?
Also der Andersraum bezeichnet sich selbst als ein nicht-heteronormativer Ort, also ein queeres Zentrum, wo alle Menschen, die sich als nicht-heteronormativ bezeichnen, willkommen sind. Und das ist eine Mitfachzentrale, das heißt Menschen, die eine Gruppe gründen wollen, können einfach die Räumlichkeiten und Infrastruktur in Anspruch nehmen. Menschen, die bereits eine Gruppe finden, die ihren Interessen entspricht, können einfach dazukommen. Es ist also sehr inklusiv. Queere Geflüchtete verteilen sich dann auch ein bisschen nach Interesse. Also wenn bestimmte Menschen eher eine Transberatung brauchen oder eine Transgruppe sich wünschen, dann können sie in die bestehenden Gruppen hineingehen und entsprechende Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Wenn sie sich dann als schwul verstehen, dann gibt es ein Angebot dafür und können darauf gehen. Zu mir speziell kommen sie, wenn ihr Fluchtgrund entscheidend ist.
Kadi Özdemir begegnet im Rahmen seiner täglichen Arbeit eine Reihe von Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, die die Angebote der Vernetzungsstelle nutzen. Sie leben eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Konzepte, von schwul, lesbisch, bi, transsexuell oder inter. Nicht alle Lebens- und Ausdrucksweisen sind der hiesigen Gesellschaft oder auch den hiesigen queeren Strukturen vertraut.
Also die Vielfalt, die wir in der Gesellschaft hier finden und die uns auch dann sichtbar ist, ist bei Geflüchteten nicht auf Anhieb ersichtlich. Das liegt daran, dass man diese Menschen auf wenige Merkmale reduziert. Man sieht Menschen mit Fluchthintergrund, man sieht eine gewisse Herkunftsregion oder ein gewisses Aussehen und dann werden die Bilder schon sehr, sehr vereinfacht. Aber die Diversität an queeren Identitäten, die es hier gibt, die findet sich in der ganzen Bandbreite auch bei den Geflüchteten. Und die Art, wie sie mit ihrer eigenen Sexualität umgehen oder geschlechtlichen Identität umgehen, ist genauso divers. Also Menschen, die das als eine Selbstverständlichkeit betrachten, Menschen, die bereits aktivistisch unterwegs waren in ihren Herkunftsländern, die etwas befremdlich reagieren, wenn man versucht, sie zu einem Coming-out zu bewegen oder wenn man versucht, sie zu emanzipieren. Ich glaube, mehr emanzipiert kann man gar nicht sein, wenn man in repressiven Gesellschaften proaktiv für LGBT-Rechte gekämpft hat. Dann gibt es welche, die ihre Sexualität als eine Privatsache betrachten und möchten es gar nicht so in die Öffentlichkeit tragen, haben aber keinerlei Probleme damit. Es gibt natürlich aber auch Menschen, die mit einem Coming-out oder mit einer Selbstakzeptanz oder innere Homophobie zu kämpfen haben und entsprechende Beratungsangebote in Anspruch nehmen. Also man sieht Vertreter allen Couleurs.
Aus diesen Gründen schafft die Vernetzungsstelle eine Vielfalt von Angeboten und versucht mit ihr, die Vielfalt queerer Lebenswelten mitzudenken. Wie Kadi Özdemir im Gespräch beschreibt, kommen VertreterInnen aller queeren Spektren zur Vernetzungsstelle, um dort Rat oder Unterstützung zu bekommen oder neue Kontakte zu knüpfen. Die Art und Weise, wie Menschen sich selbst und die Gesellschaft betrachten, ist absolut divers. Ebenso divers ist die Arbeit der Vernetzungsstelle für die Belange von queeren Geflüchteten.
Eine Vernetzungsstelle gibt es also schon mal für die LSBTIQ-Geflüchteten, zumindest in Hannover. Doch wie sieht eigentlich deren Lebenssituation aus? Gibt es für Sie besondere Aufnahmebedingungen? Erfahren Sie in der nächsten Sendung mehr.
Die nächste Sendung ist sogar zweistündig. Deswegen wird es nicht nur um LSBTIQ-Geflüchtete gehen, sondern auch um Ehrenamtliche mit eigener Migrationserfahrung und um Zukunftsvisionen von Geflüchteten. Zudem werden wir unsere Sendereihe mit einem Interview zu unserem Seminar, unseren Forschungen und Motivationen beenden. Seien Sie gespannt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und bis bald.